Dann fangen wir erst einmal mit einem Zeugnis an. Wir haben letztes Mal in unserem Hauskreis auch gebetet für eine Verwandte, ich glaube Cousine vom Robert, der in unserem Hauskreis ist. Die wurde am Herzen operiert und da ist irgendwas schiefgelaufen mit der Gehirndurchblutung. Und dann ist die ins Koma gefallen und man hat schon mit dem Schlimmsten gerechnet, mit Pflegefall oder gar mit Tod. Und jetzt habe ich diese Woche die Nachricht gekriegt, auf unser Gebet drauf, ist die Frau wieder aufgewacht und ist auch wieder voll da, hat ihren Mann wieder erkannt, hat sich wieder unterhalten können. Der Neurologe findet nichts mehr. Jetzt muss bloß das mit dem Herzen da noch ganz in Ordnung kommen, aber es hat uns sehr gefreut. Es ist schon ermutigend, wenn dann auch solche größere Dinge dann nochmal kommen, ne? Wir haben ja gehört auch bei euch mit der Sonja, das hat auch ganz gute Wendung genommen, was zuerst so schlimm ausgeschaut hat. Aber da bleiben wir auch dran, dass die wieder ganz fit wird. Und der Herr ist einfach groß und mächtig und gut. Das müssen wir immer wieder dann oben hinstellen, weil manchmal meint man, er ist nicht so gut, wie man sagt, wenn es nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren hätte sollen. Aber die Tatsache ist, der Herr ist gut und seine Gnade ist immer größer. Und wie sagen wir immer, Niederlagen werden nicht akzeptiert. Okay, weil es gibt in der Bibel 3 Verse in den Timotheusbriefen von Paulus und einen Vers im Brief an Titus, die im gleichen Wortlaut beginnen. Und dieser Wortlaut heißt, das Wort ist gewiss. 3-mal heißt sogar, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Ich lese mal 1. Timotheus 1,15. Da schreibt der Paulus, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Das ist ganz gewiss und dieses Wort, dieses Evangelium ist aller Annahme wert. Annehmen, dass es wahr ist, annehmen, dass es im Glauben für dich gültig ist, das ist das Evangelium. Und das ist ganz gewiss, das musst du so annehmen und sehen, wie es geschrieben steht. Denn es ist das Wort des Glaubens, das Wort vom Kreuz und nicht das Wort des Gesetzes und der Gebote. Dieses Zeitalter ist vorbei. Jetzt schauen wir auf Jesus, den Sohn Gottes. Und hier heißt es, er ist in die Welt gekommen, Sünder zu erretten. Das ist der Grund. Er ist nicht in die Welt gekommen, um Sünder zu verdammen, weil sie das Gebot übertreten haben. Er ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten von der Sünde. Und das Gebot hat er bloß der Sünde nur mit Kraft gegeben, schreibt der Paulus im Römerbrief. Also nichts mehr Gebot und Sünde. Jesus ist bereits gekommen, um die Sünder zu erretten durch Glauben. Darum sagt der Paulus in Römer 10,8, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Ja, das Evangelium ist ein Wort des Glaubens. Deshalb muss man es glauben, damit es gültig wird. Und das predigt der Paulus. Der Paulus ist ein super Prediger, muss ich sagen. Was der jetzt geschrieben hat, das ist großartig. Also, das Wort, das Evangelium ist gewiss und aller Annahme wert. Gewiss heißt, es ist sicher, es ist hundertprozentig die Wahrheit und vor allem, es ist gültig. Ja, es ist nicht ein altes Buch, das vielleicht irgendwann einmal, nein, es ist genau jetzt gültig. Sobald du das im Glauben annimmst, ergreifst, sofort, schlagartig wird es gültig für dich. Nein, es ist nämlich das Wort Gottes und Gott kann nicht lügen und deshalb ist das Evangelium auch die Wahrheit. Ja, und die Wahrheit kann man ja ruhigen Gewissens annehmen. Mit den Lügen ist es ein bisschen riskanter. Eine Lüge, die der Satan dir auftischt und du nimmst sie an, die macht dir Schwierigkeiten. Also das Wort Gottes, das Evangelium ist gewiss und aller Annahme wert und es bringt dir was. Es ist nützlich für die Menschen, sagt der Paulus auch. Dass es nützlich ist, wenn wir das annehmen. Es bringt dem Sünder die Rettung. Rettung von der Verdammnis, Rettung vom ewigen Tod, von der Hölle, wie man sagt. Und es bringt dir eine Verbindung zu Gott und zu all seinen Verheißungen, weil es dir einen Bund anbietet, das Wort Gottes. Und wer es annimmt, geht in diesen Bund hinein. Und einen besseren Bündnispartner als Gott selbst kannst du ja nicht haben. Also, und ich habe gesagt, das steht mehrmals in der Bibel. Jetzt kommt der nächste Vers, 1. Timotheus 4:9-10. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dienstgebiete und Lehre. Also hier wieder dieser Anfangsvers, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Aber dann geht es weiter, denn dafür arbeitet er, der Paulus und seine Leute, und sie kämpfen sogar dafür. Manchmal ist es nicht nur Arbeit, sondern es ist sogar ein Kampf, für das Evangelium einzutreten. Aber er sagt hier, warum machen wir das? Weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen. Ja, nicht auf einen toten, holzgeschnitzten, goldüberzogenen, sondern einen lebendigen Gott. Einen lebendigen, der da ist, der hilft und der in seiner ganzen Fülle und Kraft gegenwärtig ist. Und es schreibt hier weiter, der ein Retter aller Menschen ist. Und diese Aussage wird oft missgedeutet. Und da meinen die Leute, ja, dann sind eh alle gerettet, weil Gott ein Retter aller Menschen ist. Aber das musst du hier in dem Sinn sehen, der alle Menschen retten möchte durch dieses Wort, durch dieses Evangelium. Er möchte die Menschen retten. So ist es zu verstehen. Und ein anderer Mensch hat einmal geschrieben, es kann auch im Sinne von erhalten sein. Ja, dass nicht alle schlagartig umkippen und tot sind und verdammt sind. Ein Erhalter aller Menschen. Und das ist auch legitim, weil er hier weiterschreibt, besonders der Gläubigen. Also die Gläubigen haben eine besondere Stellung. Da ist Gott noch mehr als ein Retter. Er ist nämlich der Papa, der himmlische Papa. Und das ist eine gute Nachricht, das Evangelium. Und so sagt der Paulus hier zum Timotheus, dies gebiete und lehre. Also er soll es lehren den Leuten und er soll sogar Nachdruck geben, dass es sogar gebetet, dass sie das glauben sollen. Okay. Das Wort ist gewiss, ist auch im 2. Timotheus, das ist jetzt hier Kapitel 2, ab 11 bis 13. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also das Wort, hier geht es auch nochmal um das Evangelium, aber auch will er hier sagen, wie Gott ist oder wie unsere Stellung da ist. Also, dass wir mitgestorben sind mit Jesus, aber mit ihm auch wieder lebendig geworden, damit wir im Leben mitherrschen. Ja, wenn wir im Glauben dranbleiben, werden wir in unserem Leben immer mehr oben aufkommen und nicht unten drunter bleiben. Das heißt ja auch immer, dass er uns zum Haupt macht und nicht zum Schwanz. Und das Haupt ist das, was die Herrschaft hat, was sagt, was lang geht. Und der Schwanz, das wäre bloß der, der hinterherläuft, wenn man nachzieht. Also wenn wir ausharren, geduldig in diesem Wort bleiben, werden wir mit ihm herrschen. Und er ist treu, wenn wir untreu sind, wenn wir Fehler machen, wenn wir nicht so sind, wie wir sein sollten, dann bleibt er doch treu uns gegenüber, weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Ja, er kann uns verleugnen, heißt im Vers vorher, dass er nicht zu uns steht dann, wenn wir ihn verleugnen. Deshalb sollen wir ja ihn nicht verleugnen, sondern uns zu Jesus bekennen. Dann wird er uns auch nicht verleugnen. Also mit dem, wo er sagt, wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Das ist auch das, was Jesus gesagt hat in Matthäus 25, 12. Dann sagt er, ich kenne euch nicht. Zu den törichten Jungfrauen, kennt ihr die Stelle, die versäumt haben, ihre Lampe mit Öl zu füllen? Da heißt es dann hinterher, ich kenne euch nicht. Und so soll es bei uns nicht sein. Also sollen wir Jesus bekennen vor den Menschen, uns zu ihm stellen, auch wenn es vielleicht einmal ein bisschen was kostet. Und vielleicht denkst du, ja, was sich die Leute dann denken und bla bla bla. Aber steh zu deinem Jesus, zu deinem Glauben und dann steht er zu dir. Ja, dann kennt er dich. Das mit dem Kennen ist sowieso so ein Thema. Kennen tut er natürlich jeden Menschen, aber es ist nicht ein Kennen auf du und du und eine Freundschaftsbasis da. Also bekennen wir uns zu Jesus, zu unserem Glauben an das Evangelium, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann kommt diese Stelle noch einmal, das Wort ist gewiss, und zwar im Brief an den Titus. Kapitel 3, ab Vers 6 bis 8, da schreibt hier der Paulus, den Heiligen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss. Und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also, sagt hier der Paulus, der Heilige Geist ist reichlich über uns ausgegossen und wir sind gerechtfertigt durch seine Gnade. Das wissen wir ja zu Genüge, denke ich. Und wir sind auch Erben des ewigen Lebens geworden. Und dann hier wieder, das Wort ist gewiss. Das Evangelium ist sicher. Und er sagt, ich will, Titus, ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Dass du diese Dinge vorn dran stellst, dass du nicht zulässt, dass irgendein anderes Zeug gelehrt und gepredigt wird, damit die, die zum Glauben gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen, weil das ist gut und nützlich für die Menschen. Dass wir es hier nicht wieder falsch verstehen, nicht die guten Werke, um gerecht zu werden oder sich bei Gott einzuschleimen, sondern das muss die Folge sein. Die Folge des Evangeliums, die Folge der Wiedergeburt, der Herzensveränderung, da kommen die guten Werke dann her, aus dem Herzen heraus und nicht vom Fleisch, wo man meint, man muss sich damit irgendwas bei Gott verdienen. Auf jeden Fall ist das Wort des Evangeliums gewiss und aller Annahme ist es wert. Und was du gemacht hast, als du dich bekehrt hast, als du dieses Evangelium angenommen hast, ich gehe mal davon aus, man hat dir anständiges Evangelium verkündet und du hast es auch ganz bewusst und zielbewusst angenommen, dann hast du nämlich einen Bund mit Gott geschlossen. Oder besser, du bist in den Bund mit hineingestiegen, hineingeboren worden. Du bist hineingeboren worden in diesen neuen Bund. Den Bund hat Jesus mit dem himmlischen Papa geschlossen. Und alle die, die Jesus annehmen, sind praktisch in diesen Bund mit hineingenommen. Ich habe es vorher schon gesagt, als Besseres kann dir nicht passieren, als Gott selbst als einen Bündnispartner zu haben. So etwas Ähnliches schreibt auch der Paulus im Römerbrief Kapitel 8, 29 und 30. Sagt er, denn die, die er vorher erkannt hat, und das ist so ein Hinweis auf diesen Bund schließen, wie ein Ehebund. Ein Bund, den man nicht einfach wieder auflöst wie ein Vertrag, sondern ein Bund ist was Ewiges. Und dieses wird auch öfter genannt, wenn ein Mann seine Frau geheiratet hat, da steht in der Bibel oft, er hat seine Frau erkannt. Also dieser Ausdruck ist da so ein alter Ausdruck für diesen Bund, für den Ehebund und auch eben dann für diese intime Vereinigung von Mann und Frau. So ist dieser Bund auch mit unserem himmlischen Papa geschlossen worden, wie ein Ehebund. Und er schreibt hier weiter, und die diesen Bund haben, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und das ist wieder eine wichtige Aussage für uns, dass wir dem Bilde seines Sohnes, dem Bilde Jesu gleichförmig sein sollen. Das heißt, dass wir in der Stellung in Christus sind. Ja, dann sind wir ihm gleichförmig, weil wir haben Christus angezogen, heißt es in der Taufe. Wir haben ihn angenommen. Und hier schreibt der Paulus noch weiter, dass er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also er ist der Erste nach der Auferstehung praktisch. Das war die Wiedergeburt von Jesus. Und wir sind durch den Glauben mit ihm auch gestorben am Kreuz und begraben worden und mit ihm auferstanden. Das ist das Bild der Taufe. Also Jesus ist der Erste und dann kommen alle anderen, die gläubig geworden sind, die in diesen Bund, die durch die Wiedergeburt mit hineingekommen sind. Und er schreibt hier weiter, die er vorher bestimmt hat, ich habe in Klammern eingefügt, in Christus zu sein, weil was hat er sonst vorherbestimmt? Er hat uns vorherbestimmt, in Christus zu sein. Diese hat er auch dazu berufen, in Christus zu sein. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Das hat er umsonst aus Glauben gemacht. Und dann sagt er hier, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und das ist eine gute Aussage. Er wird dich verherrlichen, wenn diese Rechtfertigung immer bewusster wird, wenn das immer klarer wird, wer du bist und wie deine Stellung in Christus ist. Umso mehr wird auch dein Leben von Gott verherrlicht werden. Sprich, es wird der Segen immer dicker fließen in dein Leben. Verherrlichen ist eine ganz tolle Aussage. Es wird praktisch gesagt, herrlich in deinem Leben. Und darum ist diese Lehre in Christus so wichtig, unsere Stellung, weil uns jahrzehntelang von den Kirchen was anderes vorgesagt worden ist. Deshalb braucht es eine Zeit, bis dieser Umdenkprozess im Herzen stattgefunden hat. Im Verstand hat man es vielleicht einmal ganz schnell, aber tiefer drin, im Herzen, wo das tiefere Bewusstsein steckt, da braucht es oft einmal eine Zeit. Da muss man das immer wieder hören, immer wieder durchkauen, nachdenken drüber, sich das selber auch vorsagen, praktisch ins Herz hineinschreiben lassen, bis das klar ist und das Alte, das Falsche rausgewaschen wurde. Und dann kommt dieser Segen und diese Verherrlichung immer mehr zustande, weil durch das Herz, durch den Geist des Menschen muss es fließen. Das ist die Schnittstelle, die Verbindungsstelle zu Gott und zum Reich Gottes und zur Herrlichkeit. Also das heißt, er wird uns durch den Bund ehren, er wird uns segnen, er wird uns belohnen. Und das Wort ist gewiss. Du kannst es ruhig annehmen. Du brauchst nicht dran zweifeln und nachdenken, ach, ob das stimmt und der Pfarrer hat doch einmal so gesagt oder in der Schule haben wir was anderes gelernt und in der Zeitung steht wieder was anderes. Nein, nimm den Schrott weg. Glaub dem Wort Gottes. Paulus hatte Offenbarungen drüber. Er hat es klipp und klar geschrieben. Nimm es an, so wie es steht und es wird lebendig werden in dir. Und wenn das Wort in dir lebendig wird, dann fängt es an zu wirken. Dann fängt es an, in dir zu brodeln. Dann fängt es an, etwas vom Himmel auf die Erde zu bringen. Ja, das Wort Gottes ist nicht bloß einfach, ja, dass ein Buch voll ist. Das Wort von Gott ist etwas mit Kraft Erfülltes. Etwas, das den Himmel auf die Erde bringen will. Gut, nimm das Wort an. Man kann vielleicht auch sagen, aufnehmen. Ja, nimm's an, nimm's auf. Das haben die in der Apostelgeschichte die Leute dort auch getan, als der Petrus gepredigt hat. Die haben sein Wort aufgenommen. Kann ich euch mal kurz vorlesen? Apostelgeschichte 2, 40 und 41. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also der Petrus hat erst einmal Zeugnis abgelegt von der Auferstehung von Jesus und hat gesagt, lasst euch retten, ihr seid ja verloren. Ja, dieses verkehrte Geschlecht deutet das an, das ist eine verlorene Generation, eine verlorene Gesellschaft. Und dann schreibt er weiter, die nun sein Wort aufnahmen, das geglaubt haben, die gesagt haben, ja, das ist ja super, das ist ja gewiss, die lesen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das heißt, 3000 Leute wurden gerettet und die ließen sich taufen. Das war ganz schön Arbeit. 3000 Leute zu taufen ist nicht unbedingt der Pappenstiel. Ne? Da geht was. Okay. Und es ist durch das, dass das 3- und 4-mal im Neuen Testament gesagt wird von Paulus, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, da sehen wir, dass das eine wichtige Sache ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist schwer gehabt hat mit Auswählen, was er jetzt in das Buch alles reinschreiben soll und was nicht. Weil sonst heißt es ja, wenn alles drinstehen würde, was Jesus getan und gesagt hätte, könnte die ganze Welt die Bücher nicht fassen. Es war schon eine ziemliche Menge, was dieser Herr und die Apostel auch hinterher alles auf dieser Erde getan haben. Dann gibt es noch eine Stelle, die aus dem Alten Testament zitiert wird, und zwar 3-mal wird die im Neuen Testament zitiert. Das ist das, was heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Galater 3,11 zum Beispiel. Ja, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und wenn man darüber nachdenkt, könnte man es vielleicht ein bisschen erweitern, das Ganze, zum besseren Verständnis und sagen, mein gerechtes Kind wird durch oder wegen seines Glaubens im Segen der Gerechtigkeit leben. So habe ich mir das ein bisschen zusammengereimt. Ich möchte jetzt da nicht sagen, das ist jetzt 100% richtig, aber ja, so kann man es sehen. Ja, gerecht aus Glauben, wenn ein Kind Gottes und wegen meines Glaubens oder durch den Glauben an das Wort, das ich angenommen habe, lebe ich im Segen der Gerechtigkeit, weil die Gerechtigkeit bringt mir einen Segen. Die Sünde bringt mir den Fluch und die Gerechtigkeit, das ist ja die Sündlosigkeit, bringt mir den Segen. Darum ist es ja für uns so wichtig zu wissen, dass wir nicht mehr Sünder sind in Christus, sondern Gerechte in Christus. Es ist ein Riesenunterschied. Es ist der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß. Also wir sind die Weißen, die Sündlosen, die Gerechten, weil ein anderer für uns ja die Sünden getragen hat. Und das war das Lamm Gottes, Jesus Christus. Und dieser Glaube an dieses Opfer von Jesus setzt diese Kraft auch frei. Das Evangelium ist mit Kraft erfüllt. Das Evangelium ist mit Auferstehungskraft erfüllt. Und wenn wir diesen Glauben uns antrainieren, wird diese Auferstehungskraft, heißt es im Römer 8,11, unsere sterblichen Leiber mit Leben erfüllen. Das heißt, lebendig und gesund machen, Segen hervorbringen. Dann empfangen wir aus seiner Fülle, aus seinem Überfluss, das ja auch die Bibel uns verheißt, in Johannes 10,10 oder Kolosser 2,10. Das ist das Schöne an diesem Evangelium. Darum heißt es ja, eine gute Nachricht. Ich habe noch diese Stelle, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, Hebräer 10,38. Und da schreibt hier aber der Schreiber des Hebräerbriefs, wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Also wenn er sich vom Glauben zurückzieht, dann ist das für Gott kein Wohlgefallen. Deshalb sollen wir gerade deshalb den Glauben festhalten und hochhalten, weil das Zurückziehen und ihn verleugnen gefällt Gott nicht. Ja, er verdammt deshalb keinen, sehen wir ja schon an Petrus, als er Jesus dreimal verleugnete, aber er war auch nicht erfreut darüber. Gerade in schwierigen Situationen ist es für uns ganz wichtig, am Glauben festzuhalten, den Glauben hochzuhalten, vielleicht noch mehr als zu der Zeit, wo eh alles gut läuft. Es ist zwar ein Glaubenskampf, weil wenn etwas nicht so läuft und Schwierigkeiten im Leben sind, dann ist man gerne versucht, am Glauben zu zweifeln, an Jesus zu zweifeln, am Evangelium zu zweifeln. Und das ist auch ein Stück normal. Deshalb muss man sich in solchen schlechten Umständen dann immer wieder am Riemen reißen und sagen, nein, aber ich halte fest am Wort Gottes. Ich halte fest am Glauben. Für mich ist das Wort gewiss und aller Annahme wert. Und dabei bleibt's. Ja, das ist wichtig, das zu sagen und das zu tun, weil damit hast du das Schwert des Geistes ausgepackt und hast den Umständen und dem Satan, der dich da unter Druck gesetzt hat, eine um die Ohren gehauen und du wirst wieder oben aufkommen. Also halt fest am Glauben an Jesus, an deiner Position in Christus. Lass es dir nicht rauben durch irgendwelche komischen Dinge. Aber eben in solchen Situationen stellt sich dann heraus, ob der Glaubende wirklich glaubt oder ob er bloß religiös ist. Schwierigkeiten, die prüfen den Glauben, sie fordern ihn heraus. Das ist nicht schön, aber das ist so. Ja, und da kann der Glaube schon mal ein bisschen in die Knie gehen und das ist auch ganz normal. Aber dann denk wieder um und wie gesagt, nimm das Wort wieder, halt das Wort hoch und es wird das Wort auch wirksam, weil das Wort Gottes, heißt es in der Schrift, ist Geist und es ist Leben. Ja, dann setzt du diesen Geist und dieses Leben, diese Kraft, die in diesem Wort ist, für dich frei, es wird für dich wieder wirksam und dann geht es wieder aufwärts. Dann ändert sich die Situation, dann werden die Gedanken erst einmal wieder ein bisschen zurechtgerückt und der Geist Gottes nimmt sich deiner Schwierigkeiten an und es wird wieder besser. Und das ist dann ein ungeheuchelter Glaube. Und darauf soll man hinarbeiten, schreibt der Paulus im 1. Timotheus 1,5. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Also ist ein Endziel unter anderem der ungeheuchelte Glaube. Und den hat der Timotheus gehabt, schreibt der Paulus. Und seine Mutter und seine Großmutter hatten diesen ungeheuchelten Glauben auch, schreibt er im Kapitel 1, Vers 5. Er sagt hier, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Luis und in deiner Mutter Eunike wohnte. Und ich bin überzeugt, auch in dir. Also Paulus kennt Glauben und er kennt ungeheuchelten Glauben. Also ein Unterschied. Heuchelei ist etwas, das man in christlichen Gemeinden heute sehr oft antrifft. Und das ist nicht so schön und nicht so gut eigentlich. Ja, das Heuchler ist zum Beispiel ein Christ, der in der Gemeinde vorgibt, was er wunderbar für einen Glauben hat und im realen, alltäglichen Leben, aber nicht im Glauben lebt, sich eigentlich nicht zu Jesus bekennt. Vielleicht eher sagt, ja, ich habe mal reingeschaut in die Gemeinde irgendwo, ich gehöre da nicht dazu, so ungefähr. Ich bin ja nicht in der Sekte, ja, wir sind doch alle noch katholisch oder evangelisch oder sonst was. es geht nicht um die Organisation, es geht um den Glauben an Jesus. Er ist ja der Retter. Also, einer, der sich zu Jesus und zu seinem Glauben stellt und ihm bekennt, das ist kein Heuchler. Die anderen sind eher, wie der Jesus einmal sagte, so eine Art übertünchtes Grab, schaut nach außen schön aus, gibt was vor zu sein, ist aber nicht, innen sind tote Gebeine. So hat es den Pharisäern einmal gesagt. Für diese Leute ist das Wort Gottes nicht gewiss. Ja, sie haben es nicht im Herzen angenommen. Sie haben es vielleicht gehört, sie haben es vielleicht auch im Verstand ein bisschen aufgenommen, aber ob sie es wirklich im Herzen angenommen haben, das stellt sich eben daraus, wenn Schwierigkeiten auftauchen oder wenn man sich zu Jesus bekennen soll und sich dann traut oder auch nicht. Da stellt sich das raus. Aber wisst ihr, das Wort, das Evangelium soll uns so wichtig sein wie der Schatz im Acker. Kennt ihr das Gleichnis, wo Jesus gesagt hat, einer findet einen Schatz im Acker und jetzt verkauft er alles andere, damit er den Acker kaufen kann, weil der Schatz so wertvoll ist. So ist es mit dem Reich Gottes, mit dem Jesus. So wertvoll soll uns das sein, das Wichtigste in unserem Leben. Dem Heuchler ist es nicht so wichtig. Dem ist sein eigener Kragen am wichtigsten. Der ist sich selbst der Nächste. Aber der, der Jesus wirklich liebt, dem ist das Evangelium ganz was Wertvolles. Ja, der Petrus, wir wissen auch, da sind wir in guter Gesellschaft. Petrus hat auch manchmal geheuchelt. Einmal eben, als er Jesus verleugnet hat und dann aber auch später sogar noch einmal, steht im Galaterbrief, Kapitel 2, 11 bis 13, da hat ihn dann Paulus zur Rede gestellt. Ich lese die drei Verse mal kurz vor. Als aber Petrus, hier steht zwar Kephas, aber das ist die griechische Übersetzung von Petrus oder hebräische, ich weiß jetzt nicht. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Also, sie hatten mit den Nichtjuden gegessen und aus der jüdischen Sichtweise des Gesetzes durften die ja das nicht. Und dann sind andere Juden gekommen, der Jakobus und so weiter. Und damit die nicht das merken, dass sie mit den Nationenleuten gegessen haben, haben sie sich zurückgezogen. Und das ist Heuchelei. Der hätte zu dem stehen sollen und weiter auch mit den anderen Leuten essen sollen. Durfte er ja, weil das Gesetz ist ja weg. Aber sie haben das Gesetz so intus gehabt, dass sie es nicht gemerkt haben, wie sehr sie an dieses Gesetz noch gebunden und gefangen waren. Und darum ist diese Heuchelei da aufgetaucht. Und sogar Barnabas, der ja gar kein Jude war, ist auch noch durch diese Heuchelei mit fortgerissen wurde. Und der Paulus hat ihm gleich ins Angesicht gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. Also der Paulus war da schon sehr direkt. Also wir sollen nicht heucheln, sondern zu Jesus uns stellen. Und das heißt, zum Wort stellen. Weil Jesus ist das Wort. Jesus ist praktisch das Fleisch gewordene Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Und wer Jesus annimmt, muss auch das Wort annehmen. Ja, viele nehmen zwar Jesus an, aber das Wort, na, wer weiß, ne? Und das ist falsch, weil das Wort und Jesus ist eine Sache. Und wer aber das Wort annimmt, der nimmt automatisch Jesus an. Wer das Evangelium annimmt, das hört und glaubt dem, der nimmt Jesus an. Also Jesus ohne das Wort, das geht nicht. Das gehört zusammen. Das heißt in Johannes 1,1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in Vers 4, in ihm war Leben. Ja, in dem Wort ist Leben. Das Evangelium hat Kraft in sich. Und in Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, das war Jesus, das Wort wurde Mensch, müsste man eigentlich moderner schreiben. Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut und so weiter. Das Wort, das Evangelium wurde Mensch. Es hat sich in dem Menschen Jesus Christus offenbart. Also wer Jesus annimmt, muss das Wort annehmen, sonst ist das ein bisschen eine vage Sache. Also sonst muss man sich die Frage gefallen lassen, ob er dann wirklich Jesus angenommen hat, wenn er das Wort ablehnt. Und wenn du das Wort Gottes ganz gewiss annimmst und die Annahme wert ist, dann machst du nämlich was. Dann schreibst du das Wort in dein Herz, das heißt, du pflanzt es ein, in deinen inneren Menschen. Zuerst vielleicht im Verstand, aber durch das Beschäftigen damit sickert es hinein in deine tiefsten Bereiche des Herzens. Und dort kann es verwurzeln, da kann es bewahrt werden, da kann es ernährt werden und dann bringt es irgendwann Frucht hervor. Weil das Wort Gottes wie ein Same ist. Und es ist auch so wirksam wie ein Same. Und Jesus hat einmal gesagt, es bringt viel Frucht. Oder heißt einmal, 30, 60 und 100-fach bringt es Frucht. Und wenn du das Evangelium ganz fest aufnimmst, dir ganz gewiss bist, es einpflanzt, dann wird es sein wie ein Same. Und es wird verwurzeln und es wird sprossen und es wird hochwachsen. Und dann kommt Frucht und dann wird die Ernte kommen. Früher oder später kommt die Ernte. Also nimm das Wort an. Wenn du zum Beispiel Jesaja 53 annimmst, wo ganz klar drin steht, dass er unsere Schwachheiten, unsere Leiden, unsere Krankheiten trug und wir durch seine Striemen geheilt wurden, wenn dieser Same sich verwurzeln kann in deinem Herzen und Frucht bringen kann und dann die Ernte kommt, dann wird Heilung geschehen in deinem Leben. Dann wird Heilung geschehen, egal von welcher Krankheit, von welchen Gebrechen es auch immer ist, weil das Wort Gottes, dieser Same, die Kraft hat, alles zu machen, was es sagt. Also pflanze diese neutestamentlichen Wahrheiten in dein Herz. Die ganzen Verheißungen, suche sie. Die sind es wert, die sind wie Goldstücke, die du im Acker suchst und findest. Erst einmal, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute gemacht hat. So wertvoll ist das Wort Gottes, wenn du das einpflanzt. Es wirkt, es ist Kraft da drin, es bringt Heilung, es bringt Segen, es bringt dir Klarheit, es bringt dir Freude, es bringt dir den Frieden, was du brauchst. Also nimm das Wort auf. Dazu ist vielleicht ganz sinnvoll und gut, wenn du das Wort vor dir aufschlägst, die Verheißung, und darüber brütest, durchliest, wieder nachdenkst, selber aussprichst, richtig bearbeiten, richtig einpflanzen. Ja, ein Ackerbauer, der muss vielleicht auch zuerst den Acker pflügen, umgraben, Ecken bereiten, Unkraut rausreißen, dass er da dann was ansäen kann. Und so müssen wir auch oft unsere Herzen erst einmal bearbeiten, dass dieses Wort auch reingepflanzt werden kann. Also ich weiß, dass es nicht funktioniert, wenn man liest einmal, ja, jetzt habe ich es gelesen, gut, muss ich wieder was anderes tun. Dann ist es nicht eingepflanzt, dann ist es vielleicht, ja, wie Jesus gesagt hat, im Gleichnis vom Sämann, auf dem Weg gefallen, einen hart getretenen Weg, dann bringt es keine Wurzeln und dann bringt es auch keine Frucht. Okay, also, ich habe ja vorhin den Paulus schon gelobt und ich habe das nicht umsonst getan, weil für uns im Neuen Testament die Paulusbriefe so wichtig sind. Und warum? Das kann er jetzt erklären, oder besser gesagt, der Paulus hat es ja selber erklärt. Galater 2,7 heißt es, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen. Also Gott hat dem Paulus das Evangelium für die Heiden, für die Griechen, hat er oft geheißen in der Bibel, für die Unbeschnittenen anvertraut. Sie sollen das Evangelium hören und dafür wurde Paulus ausgesondert, gesalbt und berufen und gesandt. So Petrus wäre für die Beschnittenen, für die Juden. Aber Paulus ist da zu den Heiden gesandt worden und deshalb ist es für uns, da wir ja auch aus den Heiden sind, aus Bayern sind wir ja wir, ne? Vorrangig die Briefe von Paulus studieren, weil das ist an die Leute geschrieben, die Nichtjuden, an die Heiden ursprünglich, wie wir sind. Wir waren ja nicht unter dem Gesetz an sich, sondern wir sind ja frei gewesen vom Gesetz. Außer von denen, die durch die Lehren der katholischen Kirche das Gesetz wieder eingetrichtert wurde. Die sind dann auch unter das Gesetz gekommen. Und das ist nicht gut. Das haben wir eh schon oft gesagt, das Gesetz ist nicht gut für uns. Also studiere die Briefe von Paulus und da wirst du viele interessante Dinge entdecken. Und du wirst merken und sehen, dass es beim Paulus meistens um die Rechtfertigung aus Glauben durch Gnade geht. Das ist das Hauptthema. Das hat ihm der Heilige Geist offenbart, dass er das den Heiden, den Unbeschnittenen predigen soll, dass es ihnen austeilen soll. Das war sein Auftrag, seine Berufung und das ist eine riesige Offenbarung gewesen. Man muss sagen, der Paulus, der war Pharisäer, der hat das Gesetz von A bis Z auswendig gelernt gehabt. Der konnte das, er wusste nichts anderes. Und für ihn, und genau ihn, hat Jesus genommen, um diese Gerechtigkeit aus Glauben zu predigen. Also das war auch ein Sprung von schwarz nach weiß, wie der Paulus da umgestaltet wurde. Aber er wurde auch massiv vom Satan bekämpft, weil Satan diese Offenbarungen bekämpft, dieses Gerecht aus Glauben, diese Stellung in Christus. Und das hat er nicht bloß beim Paulus getan, das tut er immer noch. Ja, der Paulus sagt aber im 2. Korinther 12,7, dass er massiv bekämpft wird, ein Engel Satans schlägt ihn, heißt es, wegen der außerordentlichen Offenbarungen, die er hatte. Also der eine oder andere Apostel überhaupt keinen Durchblick gehabt über diese Dinge, die der Paulus offenbart bekommen hat. Das ist sehr interessant, die Paulusbriefe einfach mal zu lesen, darüber nachzudenken, was schreibt der gute Mann da eigentlich? Weil es ist das, was vorrangig für uns Gültigkeit hat. Und der Heilige Geist will ja die Christen in die Wahrheit führen. Jesus hat einmal gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er uns in alle Wahrheit führen. Johannes 16,13. Und da hat er noch nicht aufgehört, der Heilige Geist. Er führt immer noch die Leute in alle Wahrheit. Also da soll die Gemeinden sollen nicht stur an irgendeinen alten traditionellen Mustern festhalten, alles neu ablehnen, weil das haben wir ja immer schon so gemacht. Und die Prediger, die vielleicht neue Offenbarungen haben, wahre Offenbarungen, nicht irgendwelche Lügen natürlich, die werden dann abgelehnt und bekämpft. Das ist schlecht. Dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Aber wenn wir diese Dinge, die Paulus hatte, auch hineinbringen in die Gemeinden und in unser Leben, dass es zur Offenbarung wird und dass Kraft davon rausfließt und freigesetzt wird, dann gibt es da nichts zu bekämpfen, dann ist es eigentlich zu fördern. Das ist wichtig und gut. Also wenn man die Gemeinden so anschaut, dann sind die noch an einem Level, wo man sagen muss, ziemlich weit unten im Vergleich zu dem, was man in der Apostelgeschichte so liest, wie die erste Gemeinde war. Da ging es richtig ab, da gingen Zeichen und Wundern in Sekundentakt, müsste man schon fast sagen. Wenn du dir vorstellst, wie es bei Petrus war, der ist bloß an den Kranken und Besessenen vorbeimarschiert. Und wenn der Schatten auf die Leute gefallen ist, dann sind die Dämonen ausgefahren und die sind gesund geworden. Das ist doch einmal ein Maßstab. Da muss ich sagen, ja, da ist das Glas voll. Die Gemeinden haben wirklich, ja, da staubt es fast in den Gläsern der Gemeinden, wo der Heilige Geist drin sein sollte. Also, das Evangelium, das Wort Gottes, ist ganz gewiss. Und es ist gewiss und aller Annahme wert. Das steht einmal fest. Fragt sich bloß, wer es annimmt und wer es wirklich glaubt. Also schenke dem Wort Gottes deinen Glauben. Schenk deinen Glauben nicht den schlechten oder vielleicht sogar den guten Umständen. Schenk nicht irgendwo anders. Schenk dem Wort Gottes deinen Glauben. Weil Umstände, egal ob schlecht oder gut, sie können sich ganz schlagartig ändern. Es kann heute alles Palette sein, bist glücklich und alles meinst du ist super. Kann morgen ganz anders ausschauen. Aber das Wort Gottes, das steht morgen noch genauso fest wie heute. Das ändert sich nicht. Das ist die Wahrheit. Darum sollst du deinen Glauben auf das Wort Gottes bauen und dann werden auch die Umstände vom Wort Gottes beeinflusst. Und dann werden sich deine Umstände nicht schlagartig zum Schlechten verändern. Dem Glaubenden entfaltet nämlich dieses Wort seine göttliche Kraft zum Heil und zum Segen. Das Gesetz, die Gebote, die haben keine Kraft, dich zu segnen. Die fordern bloß von dir und sagen dir bloß, was du nicht gut gemacht hast und kritisieren dich. Aber das Wort des Evangeliums, das kritisiert dich nicht mehr. Das gibt dir Mut, das gibt dir das Bewusstsein, der himmlische Papa hat dich lieb. Jesus hat alles für dich getan. Das sagt das Evangelium. Du bist versöhnt mit Gott, sagt das Evangelium. Und nicht, du hast das falsch gemacht und das hast falsch gemacht und jetzt kriegst du hier eine Strafe übergebraten oder sonst was. Nein, das ist das, was uns Paulus offenbart hat. Ein wunderbares Evangelium. Und er sagt auch im Römer 1,16, es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Egal ob Jude oder Grieche oder beschnitten oder unbeschnitten oder sonst was, Und diesem Evangelium sagt er hier, schämt er sich nicht. Da gibt es auch nichts zu schämen. Es ist ein tolles Evangelium. Es ist die beste Nachricht, die du einem Menschen geben kannst. Und wenn du deinen Nächsten liebst, egal wer es ist, der Nächste ist immer der, mit dem du gerade zu tun hast, ob es deine Familie ist, deine Verwandtschaft, dein Kollege, der Nachbar, ist ja egal. Wenn du den liebst, dann erzähl ihm diese gute Nachricht. Oder versuch's zumindest. Kann auch sein, dass er es nicht annehmen will, aber es ist natürlich seine Sache, aber der muss gehört haben. Aber nicht das, was die Kirche gesagt hat, mit dem, du musst beichten gehen, du bist so ein schlimmer Sünder und du musst, was weiß ich was, wohin wallfahrten. Du musst ihm sagen, Jesus hat alles für dich getan. Ja, das sagt der Paulus im 1. Korinther 1,18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Sehen wir, das ist ein Wort vom Kreuz, von dem Erlösungswerk am Kreuz, geht Kraft aus. Wenn du das weitergibst, dann können die gerettet werden. Ja, die anderen sagen, na so, Kass, lass mal in Ruhe mit deinem Jesus und mit deinem Evangelium. Okay, tut mir leid, dass ich gesagt habe, ich wollte es bloß gesagt haben. Ist dem sein Problem dann, ja? Kann man nichts ändern. Staub von den Füßen schütteln, hat Jesus gesagt, und weiter zum Nächsten. Ja, weil der Unglaubende oder der Nichtglaubende, der empfängt die Kraft nicht, die in diesem Evangelium drin ist. Ja, er schaut es als Torheit an, als Dummheit. Aber für uns, die wir es angenommen haben, ganz gewiss, für uns den Glaubenden entfaltet es nach und nach seine Kraft. Aber wir dürfen uns nicht davon abbringen lassen, weil es ist voller Kraft. Ja, das macht der Verstand nicht ganz begreifen, dass solche Worte, die da als Buchstaben in einem Buch stehen, dass da Kraft drin ist. Aber wenn du es im Glauben nimmst, im Verstand umgehst, dann kommt die Kraft. Aber wenn der Verstand es immer beurteilt, kann das sein, geht das überhaupt hier und her? Und der Doktor hat gesagt und der was weiß ich, wer hat gesagt. Und das sind Zweifel und Zweifel töten das. Zweifel machen die Buchstaben nicht lebendig. Also darum, nimm im Glauben an. Nimm es im Glauben, du kannst das Wort lesen, du kannst es aufnehmen, du kannst es aussprechen und damit schaltest du es aktiv. Der Glaube braucht ein Werk, sonst ist er tot, sagt der Jakobus, glaube ich. Aber wenn du anfängst, es im Glauben zu nehmen und aussprichst, für dich proklamierst, dann schaltest du die Kraft aktiv, dann betätigst du sozusagen den Schalter. So entfaltet das Wort seine übernatürliche geistliche Kraft. Solange du nur ein Hörer bist und nicht ein Täter, wirst du dich selber betrügen, sagt der Jakobus. Und wer tut das schon? Willst du dich auch nicht selber ausspüren, oder? Also fang an, diesem Wort ein Leben zu geben oder den Schalter zu betätigen, dass das Leben, das im Wort Gottes drin ist, dass es anfängt zu fließen. Und das machst du, indem dass du es glaubst, ganz gewiss, und dass du anfängst, es auszusprechen und an den Dingen, wo du auch danach handeln kannst, dann auch danach zu handeln. Ich habe heute erst ein Beispiel gehört, so ungefähr, sagen wir nicht mehr Gemeinde, 100 Leute in einem Saal und plötzlich kommt einer von draußen rein, der Saal brennt alle raus. Der Saal brennt, alle müssen raus. Ja, der es glaubt, der packt sofort sein Zeug und stürmt raus. Der es nicht glaubt, bleibt sitzen und verbrennt. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Wer es glaubt, wird was tun. Wer es glaubt, wird was, der muss was tun. Das kann gar nicht anders sein. Der es nicht glaubt, bleibt sitzen und tut nichts. In dem Fall verbrennt er. Hinkt vielleicht ein bisschen dieser Vergleich, aber man kann sich vorstellen. Wer glaubt, der bewegt sich was, der tut was. Wer es nicht glaubt, der hört es gut an und sagt vielleicht, ah ja, super, gute Nachricht. Gut, das mit der Brand ist vielleicht keine gute Nachricht, aber es wäre verrückt, wenn er sich hinsetzt und sagt, ah ja, lass brennen. Wer das Wort glaubt, wird danach handeln. Das wollte ich damit noch ausdrücken. Das wollte auch der dieses Beispiel gegeben hat, damit ausdrücken. Dann haben wir gedacht, ja, genau, das ist ein ganz gutes Ding zum Darstellen, was Glaube ist. Okay, damit bin ich jetzt fertig. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Und jetzt wissen wir es, jetzt soll man das nicht in die große Schublade legen, habe ich was gehört und wieder vergessen, sondern das Wort Gottes sollst du annehmen, ganz gewiss, studieren. Paulusbriefe erst einmal vorrangig. Geht los mit dem Römerbrief, bis hinter Da haben wir dann auch Timotheus, Titus, das sind so die letzten, glaube ich. Galater, Epheser, ganz tolle Briefe. Steht sehr viel drin, was für uns wertvoll ist. Okay.